regiert über Raum und Zeit. Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält. Wir haben halt so viele Lieder gesungen und Hans-Peter hat ja auch gerade provokativ, könnte man sagen, gesagt, ist es denn ohnehin wirklich so, tief in unserem Herzen, in unserem Leben, wie wir es vorhin auch gesungen haben, egal was geschieht, mein Leben ist in Gottes Hand. Wenn wir hier singen, souverän herrscht er. Mal krass gesprochen, nicht um Angst zu machen, du gehst raus und ein Familienmitglied wird vom Auto überfahren. Morgen verlierst du deinen Arbeitsplatz oder morgen geschieht gar nichts äußerlich, was dich bewegt. Eine langweilige Woche rein äußerlich gesehen. Oder Gott begegnet dir nicht auf deinen 5 Sinnen, emotional oder du kannst nicht mit deinen Sinnen wahrnehmen, die ganze Woche. Ist Gott dann der Gleiche? Ist er souverän? Herrscht er in deinem Leben? Ist er der? Oder ist es nur der am Gottesdienst, 10 Uhr, wir singen, souverän herrscht er, er regiert, er hält mein Leben in seiner Hand, aber sonst muss ich halt durchkämpfen und boxen und irgendwie werde ich es schon packen. Das ist die Frage. Wir haben so viele tolle Lieder heute gesungen über Gott, seine Königsherrschaft, dass er der Herr ist, dass er alles in seiner Hand hält. Die Schöpfung, haben wir am Schluss noch gesungen, die Schöpfung. Glauben wir das? Bis zu Luthers Zeiten, ungefähr 14., 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, das waren jetzt nicht die guten alten Zeiten, das will ich nicht behaupten, aber wir Menschen waren doch in den ersten Jahrhunderten so geprägt von dem Evangelium her, von dem, was die Menschen gehörten, teilweise auch mit Angst besetzt, keine Frage, das rechtfertigt das nicht, das war nicht okay, und vom griechischen Gedankengut auch beeinflusst, aber die Menschen hatten zumindest eine Gottesfurcht. Nicht immer alles ganz perfekt und aufrichtig, aber sie hatten eine Gottesfurcht und Gott spielte eine Rolle im Leben der Menschen. Es kam die Zeit des 17., 18. Jahrhunderts, die Aufklärung, und die Menschen fingen an, den Verstand mehr und mehr zu gebrauchen. Und wie es die Sprüche schon von Salomo an verschiedenen Stellen sagten, sie verließen sich vor allem auf den Verstand, auf die Vernunft und nicht mehr auf Gott. Und man konnte vieles erklären, Materialismus und Evolutionstheorie und viele andere Dinge. Die Wissenschaft machte Gott sozusagen zu einem kleinen Göttchen, dem er irgendwo an die Seite geschoben hat und lässt sich alles erklären. Der Sonnenaufgang, die Erdrotation, das Universum und Krankheiten und vieles wird einfach durch Mikroskop und Teleskop und vieles wird erklärt und die Menschen sagen sich, Gott spielt keine Rolle mehr. Und irgendwann sahen die Menschen, okay, um die letzte Jahrhundertwende zu Freuds Zeiten, naja gut, die Vernunft allein ist auch nicht der Verstand, die Wissenschaft, irgendwie, es ist ja noch mehr da, Gefühle und Triebe. Die Menschen entfernten sich immer mehr von Gott. Und ganz krass war es dann in den sogenannten 68er Jahren, dass der abrupte Wechsel kam. Und wir leben ja in der sogenannten Postmoderne. Postmoderne. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der wir, ganz krass gesprochen, und so gab es es noch nie in der Weltgeschichte, wir brauchen definitiv keinen Gott. Wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen ihn nicht. Das siehst du überall, jeden Tag in den Medien, überall in der Schule, an Unis, sogar an theologischen Fakultäten. Du brauchst keinen Gott. Zumindest nicht den Gott, von dem wir heute Morgen gesungen haben. Denn diesen Gott gibt es in unseren Köpfen, in unserer Gesellschaft nicht mehr. Und seither haben wir Gesetze, die dann regeln, ob du abtreiben darfst oder nicht, ob du dich scheiden lassen darfst oder nicht und was gut ist, Sexualethik oder nicht. Das entscheidet nicht mehr Gott und sein Wort. Das entscheidet auch nicht der Pfarrer. Das entscheidet kein Mensch, kein Bürgermeister, keine Gesellschaft. Das entscheidest nämlich nur du allein. Du bist der Herr in deinem Leben. Und das Ganze nennt man dann ganz fröhlich Humanismus. Du bist der Herr deines Lebens. Und das wird dir verkauft, wie auch diese Woche in Berlin zu sehen. Da steht jeder am Pult für 3 Minuten und gibt sein Statement ab über Tests, die dann entscheiden, mache ich es so oder so. Und das wird verkauft als christlich. Wir sind frei, wir entscheiden, was gut und richtig ist. Wir brauchen keinen Gott. So lebt unsere Gesellschaft. Und ich habe es deshalb auch so betont gesagt, weil wir uns dessen gar nicht entziehen können. Jeden Tag haben wir mit Menschen um uns herum zu tun, die genauso ticken. Die Frage ist nur, lass die Folie ruhig die ganze Predigt an, sei denn es gibt irgendwie einen Durchbrenner. Geht dann der Computer kaputt? Ich weiß ja nicht, ist es wie ein Bildschirm, geht der kaputt dann? Okay, gut, wird überleben. Groß ist unser Gott, souverän herrscht er. Das ist die Frage. Souverän herrscht er. Glauben wir das und ist das Fakt? Hier in Babenhausen, am 14.04.2019 herrscht Jesus Christus, herrscht Gott hier in Babenhausen, auch wenn draußen der Markt läuft und wir Gottesdienst haben und gerade Leute vielleicht im Krankenhaus sind, ein Taxi unterwegs ist oder was weiß ich gerade passiert. Herrscht Gott. Glauben wir das? Ein Teil glaubt es, okay. Aber es ist so. Es ist so. Wir werden heute durch einige Psalmen hüpfen. Klar, ich bin da einer eher, der so an Bibelversen hängt. Das ist meine Prägung. Aber lasst uns mal vor allem den Psalm, um den geht es schwerpunktmäßig, anschauen. Psalm 99. Der Herr herrscht als König. Der Herr herrscht als König. Es zittern die Völker. Er thront über Cherubin. Es wankt die Erde. Der Herr ist groß in Zion und hoch ist er über alle Völker. Psalm 99. Der Herr herrscht als König. Es zittern die Völker. Der Herr herrscht. Nicht die Präsidenten. Nicht die UN. Nicht die WHO. Nicht Kanzler und Präsidenten in Deutschland, Frankreich, England, wo auch immer. Der Herr herrscht. Nicht der Teufel, nicht die Dämonen, nicht Naturkatastrophen, nicht deine Umstände, nicht deine Gefühle. Gott, der Herr, herrscht. Ist uns dessen bewusst? Ganz praktisch unser Leben. Über deine Finanzen. Gott herrscht. Gott herrscht. Er kennt dein Leben. Er weiß alles in deinem Leben. Er kommt nicht durcheinander. Oh Mann, es geht die Ehe kaputt. Was mache ich jetzt? Plan B. Gott kommt ins Rotieren. Das muss ich was anderes machen. Hier wird plötzlich ein Kind krank. Oder da Arbeitsplatzverlust. Was mache ich jetzt? Oh, Plan C. Oh, Gott kommt völlig ins Rotieren. Was eine Gemeinde, gerade was weiß ich, hat spalterische Tendenzen. Gott kommt ins Rotieren. Muss der Plan F ergreifen. Ja, so denken wir manchmal. Gott kommt ins Rudern. Aber wissen wir, ihr habt es doch gerade gesungen, Gott ist, da steht's, souverän herrscht er. Was heißt denn souverän? Was heißt souverän? Bitte? Ja, wir reden oftmals auch von Königen, haben wir gesprochen von den Souveränen in der Herrschaft. Aber wisst ihr eins, wenn wir das Menschen zugestehen und sagen, das ist ein souveräner Herrscher, oder wir kennen auch das Souveränitätsprinzip in der Politik, ja, unabhängig von irgendwelchen Lobbyisten und Einflüssen und so, kann ich euch eins sagen, es gibt nur einen, der souverän herrscht. Nur einen. Und das ist Gott. Gott, der Herrscher. Denn ich sage euch eins, wenn ich jemals herrschen würde, ich wäre niemals souverän. Das geht schon mit meinen Gefühlen los. Weil da bin ich so harmoniebedürftig. Was sagt denn jetzt, was weiß ich, der über mich? Was denkt der über mich? Was denke ich selber über mich? Wie stehe ich denn morgen in der Presse da, wie auch immer? Das interessiert Gott 0,0. Er ist souverän. Er hat auch nicht Gefühlswallungen und dann, ach, heute geht mir so gut und morgen bin ich depressiv herabgestimmt. Und dann, was weiß ich, bin ich so traurig und ach, das Wetter ist ja so schlecht. Oh, wieder Arbeit, Montagmorgen. Das kennt alles Gott nicht. Er herrscht souverän. Er herrscht souverän. Wir haben vorhin gesungen. Er herrscht, wenn er sagt, Bäume sind da, dann waren Bäume da. Wenn er sagt, Tiere sollen im Wasser wimmeln, dann geschah es. Was Gott spricht, das geschah. Wenn er sagt, der Wind soll kommen zu Elia, dann sprach der Wind zu ihm. Wenn er sagte, die Erde sollte beben oder aus dem Fels soll Wasser kommen, dann geschah es. Wenn er sagt, das Meer soll sich spalten, dann geschah es. Gott herrscht souverän. Zum Beispiel bei Mose, wenn wir uns Mose anschauen, Mose ging immer zum Pharao und hat gesagt, Gott hat gesprochen, das und das. Ich frage mich immer, ist euch das jemals aufgefallen? Warum ist nicht der Pharao hingegangen und hat den Mose einfach die Rübe abgeschlagen? Warum denn nicht? Hätte er tun können. Weil Gott herrscht. Weil Gott sagte, Mose, du gehst dahin und dir wird nichts geschehen. Du gehst zum Pharao, die Höhle des Löwen und du gehst wieder raus, denn du sagst mein Wort. Bei Jesus Christus heißt es im Neuen Testament, bis die Zeit erfüllt war. Und vorher konnte, heißt es, seine Zeit war nicht gekommen, konnte ihm keiner was antun. Keiner. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir lesen, Jesus wusste, die Zeit ist erfüllt und er gab sein Leben. Denn Gott herrscht souverän. Und das geht auch in deinem Leben. Die Umstände, der Zufall, Glück, Schicksal, Lotteriegewinn, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Nöte, Nachbar, Arbeitgeber, Arbeitnehmer bestimmen nicht dein Leben. Nie und nimmer. Ich bin nicht Gott, ich schaue nicht in eure Herzen. Manche schauen mir vielleicht mit so Fragezeichen an. Die Frage ist es nur, ist es wirklich in unserem Herzen? Glauben wir das? Oder reißt uns das nächste Problem gleich wieder in die Verzweiflung? Ja, aber Gott, du weißt doch, wie schlecht es in meinem Leben aussieht, diese Not und jenes Elend. Ich will hier nicht Think Pink alles rosa reden, keine Frage. Die Frage ist nur, herrscht Gott in jeder Situation in deinem Leben? Wir haben das Problem, dass wir sagen, Krankheit, aha, Krankheit kommt gleich vom Teufel, ist gleich Not, alles schlecht, Gott hat die Herrschaft verloren. Krieg, Not, Elend, Hass, Wut, alles kommt gleich vom Teufel, aha, Gott hat die Herrschaft verloren. So denken wir oft, auch als Christen. So denken wir oft. Weißt du, wie es dir geht? Kann ich für jeden sprechen. Die Frage ist nur, glaube ich, dass Gott der Herr ist? Psalm 99, der Herr herrscht als König. Und zwar ist eine Zeitform gebraucht, die Präsensform, im Hebräisch mit dem Hinweis auf Zukunft, dass Gott herrscht heute, morgen und in alle Zeit. Er herrscht kontinuierlich, Tag und Nacht. Er legt sich nicht abends, was er sich 18, 20 Uhr da nieder, völlig erschöpft und sagt, ja, morgen, nächsten Tag, neue Chance, werde ich schon irgendwie packen. Sondern er herrscht Tag und Nacht rund um die Uhr in aller Welt und im Himmel, in der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Er herrscht kontinuierlich. Und zwar herrscht er nicht irgendwie als kleiner Präsident, sondern als König. Als König. Wir sind es seit Jahrhunderten nicht mehr gewohnt, oder seit vielen Jahrzehnten, zumindest hier in Deutschland, was ein König bedeutet. Und zwar ein König vor allem, der das Sagen hat. Denn wir leben in einer Demokratie, das Volk herrscht. Aber Monarchie, nur einer herrscht, nämlich der König, sind wir gar nicht mehr gewohnt. Aber für Gott gibt es nur eine Form, das ist die Königsherrschaft. Die Königsherrschaft, Monarchie, einer herrscht, Jesus Christus, Gott der Vater. Er herrscht, auch in Deutschland, auch in der heutigen Zeit, auch in Babenhausen. Er herrscht als König. Und es gibt zwei Möglichkeiten der Reaktion. Du kannst Psalm 97 lesen, der Herr herrscht als König, es frohlockt die Erde. Oder Psalm 99, der Herr herrscht als König, es zittern die Völker. Es zittern die Völker oder es frohlockt die Erde. Die Frage ist, auf welcher Seite du stehst. Auch Matthäus 25, wenn Jesus redet von den Böcken und den Schafen. Es gibt keine Grauzone, es gibt kein eventuell oder Vakuum und ich ziehe mich zurück. Entschuldigung, ich enthalte mich der Stimme. Das gibt es nicht. Du bist auf der Seite, die frohlocken mit dem König oder du bist auf der Seite, die zittern vor dem König. Wie Jesus auch sagt, es wird dann in der Zeit, wird die Entscheidung gesprochen sein. Da gibt es dann keine neue Möglichkeit. Und deshalb, die Menschen, die es erkennen, wie wir heute Morgen gesungen haben im Lobpreis, der Herr herrscht als König, die dürfen sich freuen. Die dürfen sich freuen mit Gott, mit Jesus, ihn loben und preisen, sagen, du bist der Herr in meinem Leben. Du hast mir meine Sünde, meine Schuld vergeben. Du kennst mein Versagen, meine Schwäche. Du kennst die Herausforderungen in meinem Leben, aber du herrschst. Du herrschst über alle Umstände. Du herrschst in meinem Leben. Das hat nichts damit zu tun, es schön zu reden, sondern auszurufen vor dir, vor deiner Familie, vor deinem Umfeld, vor der unsichtbaren, sichtbaren Welt auszurufen und zu bekennen, der Herr herrscht als König über alle Umstände. Und die anderen, die es nicht erkennen, werden irgendwann zittern müssen vor dem Gott. Denn dann hilft niemand zu sagen, ja, aber die UN-Konvention so und so hat entschieden, das. Wir brauchen Gott nicht, wir brauchen Israel nicht, wir brauchen Jerusalem nicht. Christen brauchen wir nicht, was weiß ich, das interessiert Gott nicht. Am Schluss gibt es nur einen, an dem sich alles entscheidet. Jesus Christus und sein Wort. An seinem Wort wird alles gemessen. Nicht an menschlichen Äußerungen, nicht am intelligentesten Menschen der Welt, nicht an Nobelpreisträgern, nicht an deinen Lehrern, an deinen Uniprofessoren, an deinen Ausbildern, an deinen Eltern, Großeltern, Vorfahren, nichts und nimmer. Allein an Gott und Jesus Christus. Der Herr ist groß in Zion, hoch ist hier über alle Völker. Psalm 99,2, der Herr ist groß in Zion, das heißt, auch das himmlische Zion ist gemeint. Gott ist groß. Nicht nur im irdischen Zion, sondern im himmlischen, das heißt, Gott herrscht über allem. Da heißt es auch dann, er herrscht über alle Völker. Ob wir das glauben oder nicht, Gott herrscht in China. Auch wenn es anders totalitär aussieht. Aber Gott herrscht und er baut seine Gemeinde dort. Gott herrscht auf den Philippinen. Er herrscht in Brunei, wenn auch völliger Islamismus dort herrscht und die Menschen verfolgt werden. Er herrscht dort. Auch wenn ein Mensch dort regiert, ein überzeugter Muslim, der sagt, alle anderen Religionen gehören verdammt, verflucht und eingesperrt. Aber Gott herrscht dort und baut so ein Reich. Gott herrscht in Deutschland. Ob es den Politikern in Berlin gefällt oder nicht, in Stuttgart oder in München, es ist wurscht. Denn Gott wird die Menschen berühren. Er baut sein Reich. Wir sind nicht abhängig von dem, was Politiker uns sagen. Wir sind abhängig nur von einem, dem König. Denn wir gehorchen Gott mehr als den Menschen. Jesus Christus und Gott dem Vater. Damit rufe ich nicht auf zur Rebellion und Revolution, sondern rufe aus, uns bewusst zu machen, Tag für Tag, wer ist denn unser König? Wer ist unser König? Wer ist unser Herr? Wer ist der Souverän in deinem Leben? Wer ist der Souverän in deinem Haushalt, in deinem Etat, in deinen Gedanken, in deiner Freizeitgestaltung? Wir haben so viele Ersatzreligionen. Klar, weil wir durch die ganze Folge, wie ich es vorhin gesagt habe, mit den Aufklärungen und mit Freud und 68er, unsere Religion ist dann der Tourismus. Das ist der Sport, das sind die Medien, das ist die Lust, das ist unsere Religion. Aber es erfüllt die Menschen nicht. Du kannst dreimal im Jahr Urlaub nehmen. Du kannst jedes Jahr ein neues Auto kaufen und zig Förderungen haben. Es erfüllt dein Herz nicht. Und die Menschen haben eins verloren, nämlich Werte, Wertlosigkeit. Alles ist gleich. Und wenn alles gleichgültig ist, dann ist es auch gleichgültig. Und wir leben heute nur noch im Jetzt. Denn morgen, lasst uns trinken und essen, sind wir ohnehin tot. Und das Bewusstsein für Geschichte, es ist traurig, das wissen wir nur von Vorfahren, von der Geschichte, macht auch kein Bewusstsein mehr für die Zukunft. Kein Bewusstsein, denn morgen könnte ich tot sein. Und das nicht um Angst zu machen, sondern zu sagen, das kleine Stückchen Leben im Vergleich zu einer Ewigkeit, 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 die nie aufhört, vor dem König, der herrscht und regiert. Was jammer ich denn über die ganzen Situationen in diesem kleinen Abschnitt, um zu vergessen, wie groß Gott ist, wie er herrscht über alle, wie er das Sagen hat über Völker. Gott setzt Könige ein und setzt sie ab. Gott setzt Regierungen ein und setzt sie ab. Das haben wir in der Bibel erlebt, eben auch heute noch. Glauben wir es, dass Gott Könige einsetzt und absetzt? Das steht in seinem Wort drin. Gott setzt die Pfarrer ein, die Priester ein. Gott setzt sie ein und er setzt sie aber auch ab. Wer sich nicht demütigt vor ihm, Gott wird sie absetzen. Deinen Namen sollen sie Lob bekennen, groß und furchtgebietend, heilig ist er. Das war der erste Abschnitt. Schaff's wieder nicht, hab mal vorgenommen, heute will ich kurz predigen. Hab nur ein bisschen Möglichkeit, genau. Der erste Abschnitt, die ersten drei Verse, denn er ist heilig. Dreimal steht in diesem Psalm heilig drin, nach Vers 3, nach Vers 5 und nach Vers 9. Der erste Abschnitt ist die Verkündigung, die Erklärung, die Deklaration, Gott herrscht. Und es endet mit dem, Gott ist heilig. Gott ist anders als wir Menschen. Er ist schön, wir haben vorhin gesungen, von deiner Schönheit bin ich angetan, deine Schönheit will ich besingen. Gott ist so schön, er ist so rein, so mächtig, so gütig, so barmherzig, so liebevoll. Zu Gott dürfen wir kommen. Er hat so viel Erbarmen mit uns. Er ist so, so lieb, so gnädig und barmherzig, wie du es niemals selbst sein könntest. So ist er zu dir. Mit aller Not, mit all deinem Herzen darfst du zu ihm kommen. So ist Gott zu dir. Dieser Gott. Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie Gottes Größe und Souveränität ist. Und die Stärke des Königs ist es, dass er das Recht liebt. Du bist es, der fest gegründet hat die Rechtsordnung. Du bist es, der vollzogen hat Recht und Gerechtigkeit in Jakob. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Die Stärke des Königs ist es, dass er das Recht liebt. Wisst ihr, unser König liebt das Recht. Unser König liebt das Recht. Ganz ehrlich gesagt, durch die Bank, ich fange bei mir an, alle Politiker, alle Vorgesetzten, alle Menschen auf Erden, bei mir angefangen, wir lieben das Recht, solange es mir gefällt. Solange es mir gefällt und in mein Konzept passt und mein Leben angenehm macht. Gott liebt das Recht immer. Er liebt das Recht immer. Er ist immer gut, immer gerecht, immer aufrichtig, immer ehrlich und hat niemals den Ansatz, nur irgendeinem Hauch der Lüge nachzugeben. Gibt es bei ihm nicht. In seinem Reich gibt es das nicht. Er würde niemals irgendeinem Menschen Gefälligkeit erweisen, was gegen das Recht spricht. Gegen sein Recht, seine Wahrheit, seine Aufrichtigkeit und seine Ehrlichkeit. So ist Gott. Und bei diesem Gott, da darfst du ankommen und wissen, er wird dich niemals missbrauchen. Menschen misshandeln einen, manipulieren und missbrauchen einen. Gott nicht. Du darfst dein Herz bei ihm ausschütten und er wird dich in Liebe und Erbarmen und Wahrheit und Aufrichtigkeit annehmen. So herrscht unser Gott in seinem Reich, denn in seinem Reich herrscht Recht und Gerechtigkeit. Er liebt es, das Recht und die Gerechtigkeit zu leben. Da findest du keinen König, keine Königin, keine Prinzessin, niemanden auf der Erde, der so ist wie Gott. Und du bist es, der fest gegründet hat die Rechtsordnung. Gott hat sie gegründet. Seine Ordnung besteht. Seine Gebote sind Wahrheit. Wir haben die Gebote dann abgetan, gleich gesagt, ja, die 10 Gebote, die 10 Gesetze und Gott ist der Spielverderber, das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht. Ja, ganz ehrlich, was dürfen wir denn nicht? Sind das die Dinge, die ich unbedingt will? Die Ehe brechen? Meinen Nachbarn betrügen? Bestehlen? Ihm sein Auto wegnehmen? Oder was weiß ich, sein Haus rauben? Oder ständig böse Gedanken haben über ihn? Oder stehlen? Ist das genau das, was mein Herz will? Deshalb klage ich Gott an, weil ich das nicht darf? Oder weil ich, was weiß ich, irgendwelchen Mammon oder Götzen die Ehre geben will oder dem Teufel im Extremfall, weil ich das nicht darf? Deshalb klage ich Gott an, wenn er sagt, es gibt nur einen Gott, ihn allein soll ich anbeten. Deshalb klage ich diesen wahren, liebevollen, gerechten, guten Gott an. So ist der Humanismus. Weil ich nicht töten darf, wenn ich töten will, weil ich nicht bestehlen darf, wenn ich bestehen will, deshalb klage ich diesen guten Gott an. Wie pervers sind wir Menschen. Wie pervers. Und das verkauft man dann noch als Liberalismus und Freiheit und modern und postmodern und Humanismus. Denn wir sind aufgeklärt. Wenn es diesen Gott gibt, auf den verzichten wir. Wir wissen es besser. Verrückt. Verrückt. Denn Gott herrscht in Gerechtigkeit und Recht. Ich würde lieber, viel lieber und nur und ausschließlich in seinem Reich leben, wo ich weiß, es gibt gute Gedanken, gute Absichten, Menschen, die erfüllt sind von seiner Liebe, von seinem Geist, von seinem Recht, von seiner Gerechtigkeit. Da möchte ich leben, in so einem Reich. Da brauchst du mich abends nicht mehr die Tür zusperren. Da kommt keiner rein in dein Haus. Du kannst den Gartenschuppen auflassen, du brauchst das Auto nicht absperren. Du lässt dein Buch und dein Handy, was weiß ich, wenn es 1.000 Euro kostet, auf dem Gartentisch die ganze Nacht liegen, den ganzen Urlaub, du bist weg. Denn du weißt, es ist wieder da. Deine Kinder brauchen keinen Begleitschutz im Kindergarten. Das gibt es alles dort nicht. Denn da gibt es nur Recht, Gerechtigkeit und Liebe. Was für ein Reich. Und dann regt man sich auf über so einen Gott. Traurig. Echt traurig. Erhebt den Herrn, unseren Gott, fallt nieder vor dem Schemel seine Füße. Und da habe ich ja dann, Klammer auf, Spaß gemeint, Klammer zu, mit Tobias mich diese Woche getroffen, zusammengesetzt, genau dieses Lied brauchen wir. Vor dem Schemel deiner Füße knien wir. Haben wir vorhin gesungen. Danke, Tobias. Ja, so ist es. Was heißt denn das ganz konkret? Vor dem Schemel. Das ist auch wieder etwas, ich will mich doch nicht beugen. Ich will mich doch nicht beugen vor Menschen. Gut, okay. Aber auch nicht vor Gott, denn ich bin doch mein Gott. So denken wir Menschen. Aber was heißt es denn? Ich komme an den Schemel seiner Füße. Das heißt, ich erkenne die Größe Gottes. Gott, du herrschst. Du bist König und ich kann mich nur beugen vor dir. Und zwar nicht deshalb, Gott, weil du sagst, ich muss es tun. Sonst bin ich verloren. Nein, ich komme aus Dankbarkeit und Wertschätzung. Und aus, wie wir es gesungen haben, deine Schönheit lobpreise ich. Ich bin sowas von baff. Gottes Schönheit zu sehen, Gottes Herrlichkeit zu preisen. Und dann komme ich und beuge mich vor Gott und kann nur sagen, Herr, wenn ich allein deine Füße wahrnehme, bin ich schon begeistert. Symbolisch gesehen deine Füße. Ich meine, klar, er ist ja nicht Fleisch und Blut wie wir, aber allein zu seinen Füßen bin ich schon begeistert. Wie viel mehr, wenn ich ihn sehen könnte. Bisher hat kein Mensch ihn gesehen. Das würden wir nicht überleben. Aber in Ewigkeit, wenn wir ihn sehen würden. Du bist begeistert. Du lobst und preist ihn. Das heißt auch, wenn du ihn erhebst, Gott ist erhaben. Gott herrscht. Er ist König. Wir können ihn nicht größer machen. Wir können ihn nicht noch mehr erheben. Aber was wir machen können, das heißt Lobpreis und Anbetung in deinem Leben. Das heißt, dass du hingehst und in deinem Leben proklamierst, Gott ist Herr. Und zwar nicht nur Sonntagmorgen für 1,5 Stunden, sondern in deinem Leben, das muss ich mir selber sagen, es bekennst und sagst über die Umstände, dass deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, Verwandten es auch mitbekommen, Gott regiert in deinem Leben. Das heißt Anbetung. Du beugst dich zu seinen Füßen und sagst, in meinem Leben regiert nicht, Punkt, 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 setz ein, was du willst, sondern regiert nur und allein Gott, der Herr. Er regiert, das heißt ihn erheben. Ihn groß machen in deinen Umständen. Damit nicht alle schönreden, ich wiederhole mich. Aber zu sagen, die Stühle zurechtdrücken, die Kirche im Dorf lassen, Gott sitzt auf dem Thron. Er sitzt auf dem Thron und er regiert in meinem Leben. Und ihn erhebe ich über meine Umstände. Ihn erhebe ich über die Umstände an diesem Ort. Ihn erhebe ich über die Umstände in dieser Kleingruppe. Ihn erhebe ich über die Umstände meiner Verwandtschaft, meiner Gemeinde, wo auch immer. Ihn erhebe ich. Ihn lobe und preise ich. Ihm gebe ich die Ehre, denn er herrscht auf seinem Thron in alle Ewigkeit. Und so schön der Lobpreis hier ist, aber Lobpreis findet auch statt in deinem Alltag. Die Menschen müssen es hören und sehen, dass du Gott die Ehre gibst in deinem Leben. Denn sonst sind wir genauso religiös abgekapselt, machen es anderthalb, zwei Stunden irgendwo isoliert. Dadurch werden die draußen auf der Straße nicht berührt. Aber wenn du im Arbeitsplatz, in deinem Leben berichtest, in deinem Alltag, wo Gott dich hinführt, wo auch immer, und sagst, in meinem Leben, auf eine gute Art und Weise, wie Paulus es gesagt hat, keine Frage, auf eine gute, nicht plumpe, ihr wisst, wie ich es meine, auf eine gute Art und Weise bekennst, mein Vertrauen liegt in dem alleinigen König und Herrscher, Jesus Christus und Gott, dem Vater, das ist Anbetung. Das ist Lobpreis. Zu seinen Füßen sitzen, ihm die Ehre geben und sagen, in meinem Leben, über alle Umstände regiert nur einer. Jesus Christus. Der Souveräne. Souverän herrscht er, der Schöpfer dieser Welt. Heilig ist er. Der zweite Abschnitt. Mose und Aaron unter seinen Priestern, Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen. Sie riefen zum Herrn und er antwortete ihnen. Wir kommen zum dritten Abschnitt, zum letzten. Und zwar, wie offenbart sich Gottes Größensouveränität? Ganz konkret, und das ist der Mutigende, es offenbart sich Gottes Größe und Souveränität, nämlich wo? Auch an den Menschen. An dir, der du heute Morgen da bist. An dir. Wir lesen hier von Mose, Aaron und Samuel. Unter denen, die seinen Namen anrufen. Sie riefen zum Herrn und er antwortete ihm. Gott offenbart sich an den Menschen. Wir können mit unseren fünf Sinnen Gott so nicht wahrnehmen. Keiner von euch wird sagen, ich habe Gott letztens gerochen. Oder gefühlt. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gehört, akustisch. Gott begegnet uns im Herzen über den Glauben, keine Frage. Aber mit den fünf Sinnen kannst du vieles hier wahrnehmen, aber wir kommen nicht in seine Welt. Aber Gott, durch seinen Geist, Jesus in dir, du kannst zu den Menschen hingehen. Zu den Menschen, die Jesus brauchen, die Gott den Vater brauchen, die seine Herrschaft noch nicht erkannt haben. Deshalb heißt es Mose, Aaron, Samuel, unter denen, die seinen Namen anrufen. Du rufst deinen Namen an. Du rufst deinen Namen an, du gehst als Mensch, als Botschafter, wiederhole dann, Entschuldigung Reinhard, das zweite Mal, Bodentruppe Gottes, ja, unter den Menschen, du bist unterwegs. In Boos, in Niederrieden, in Kirchdorf, in Memming, in Babenhausen, wo auch immer Gott dich hinstellt. Da bist du unterwegs. An dem Arbeitsplatz, da wo du bist, an der Uni, an der Schule, im Ausbildungsplatz, da bin ich nicht. Und da ist der nicht. Da bist du, genau an dem Platz. Aber da sollst du Jesus Christus und darfst du ihn bekennen und leben. Deshalb hat Gott dich so dahingestellt. Meinst du es nicht? In der Wolkensäule redete er zu ihnen. Sie warten seine Zeugnisse und die Satzung, die er ihnen gab. Gott redet. Wir dürfen zu Gott kommen und mit ihm reden, beten. Gott gebraucht Gebet. Und jetzt wirst du sagen, ja gut, wenn ich also jetzt falsch bete, zu wenig bete, nicht bete, dann kann Gott sich nicht in seiner Herrschaft offenbaren. Da möchte ich eins dazu sagen. Jesus sagt, Johannes 15, Vers 5, Weinstock, Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts tun. Und falls wir uns dessen noch nicht bewusst sind, ohne ihn, ja, 15,5, können wir nicht einmal, wenn wir ganz ehrlich sind, und das wollen wir sein, können wir nicht einmal beten. Wir können nicht beten. Nein, wie oft fordern wir uns selber raus und sagen, jetzt muss ich halt den Gebetsabend, jetzt muss ich halt diese stille Zeit halten. Jetzt muss ich halt das und das. Gut, wenn die Not groß ist, dann treibt es uns eher, unser Herz treibt uns. Aber, ganz ehrlich gesagt, ist der Punkt nicht derjenige, Gottes Geist in dir legt es in dein Herz, was Gott berührt. Gott legt es in dein Herz, weil sein Geist und Jesus Christus in dir lebt. Wir können ohne ihn nichts tun. Du kannst morgens nicht die Kaffeetasse heben. Du kannst nicht zur Arbeit gehen. Du bewegst dich nicht aus dem Bett. Du kannst dir die Zähne putzen. Wisst ihr, das sind so Banalitäten. Wir denken, das ist ja ganz klar. Ich bin ja gesund, stehe mitten im Saft und im Leben. Alles super toll, kann ich doch. Wir sollten wirklich uns bewusst machen und mit Gottes Augen sehen, wir können ohne ihn nichts tun. Keinen Atemzug. Keinen Atemzug. Bis heute weiß die Wissenschaft nicht, warum fängt das Herz an, im Mutterleib von diesem Baby anzuschlagen. Warum können wir atmen? Warum kommt dieses Leben? Warum? Wie steht es? Und eins müssen wir uns vor Augen halten. Tod ist nicht das Gegenteil von Leben. Finsternis ist nicht das Gegenteil von Licht. Böse ist nicht das Gegenteil von Gut. Deshalb, wenn das Leben da ist, ist das Leben, es ist die Kraft. Tod ist die Abwesenheit von Leben, aber es ist nicht das Gegenteil. Finsternis kann man nicht messen, Licht kann man messen. Finsternis ist da, wo kein Licht ist. Aber das kleinste Lichtkörnchen bringt die Finsternis Licht. Jesus Christus ist das Leben. Gott ist das Leben. Und wenn er im Mutterleib ein Kind entstehen lässt, wenn ein Kind entsteht, dann ist das das Leben, was Gott gibt. Ob wir Menschen das gerade, ungerade rücken wollen, erklären wollen, abstellen wollen, wie auch immer, wir kommen nicht drum um. Gott ist das Leben. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da können sich die Gelehrten drüber streiten oder nicht, das hat keinen Fakt. Allein Gott ist das Leben. Er gibt das Leben. Er gibt die Freude. Und deshalb seid ihr dessen bewusst, wir können nichts ohne ihn tun, auch nicht beten. Aber wenn du ihn bittest und sagst, Herr, erfülle mich mit deinem Geist, erfülle mich mit deinem Leben, erfülle mich deiner Kraft, erfülle mich mit deiner Liebe, dann tut Gottes Leben gern. Und du wirst sprudeln und sprudeln im Geist, in neuen Sprachen, in deinen Worten, wie Gott es dir aufs Herz legt. Du wirst erfüllt sein von deinem Geist. Aber Gott erfüllt dich mit seinem Geist, mit seinem Wort. Und er versorgt dich. Herr, unser Gott, du bist es, der ihn antwortete. Ein vergebender Gott bist du ihnen gewesen und ein Rächer ihrer Taten. Da sehen wir auch Gottes Gnade. Gott herrscht, denn Gott herrscht ganz konkret mit Menschen, im Gebet und in der Versorgung. Denn Gott vergibt, wenn wir zu ihm rufen, er vergibt. Er vergibt, er ist ein gnädiger Gott. Im anderen Psalm heißt es, bei dir ist die Vergebung, auf das wir dich fürchten. Bei dir ist die Vergebung, auf das wir dich fürchten. Das ist etwas, das kann dir kein Mensch schenken, ohne Gott. Vergebung. Sie riefen zu Gott und Gott vergab ihnen, die Gnade Gottes zu erleben. Zu sagen, ich habe ein neues Leben in Christus. Vergebung in meinem Alltag, in meiner Ehe, Familie, als Single, als Alleinerziehende, als Oma, als Opa, als Enkel, wo auch immer. Vergebung zu erfahren. Als Arbeitnehmer, Arbeitgeber, als Bruder, als Schwester. Vergebung zu erfahren. Das schenkt Gott. Das gibt es keinen Götzen auf der ganzen Welt. Keinen Götzen auf der ganzen Welt. Gott regiert, sehen wir an verschiedenen Stellen, heißt über alle Götter. Sprüche 27, 21, Vers 1 steht auch drin. Gott hat die Herzen der Könige in seiner Hand. Er lenkt sie. Sogar die Könige, wie viel mehr lenkt er dein Herz? Gott hat alles in seiner Hand. Er lenkt sogar die Gedanken und Herzen der Könige. Und er ist es, der die Vergebung schenkt. Er schenkt die Vergebung. Und er wird aber genauso, steht dann da, ein Rächer ihrer Taten, diejenigen bestrafen und richten, die sich nicht ihm unterordnen und die nicht akzeptieren, dass er als ewiger Herrscher thront und regiert. So ist Gott. Und da gibt es nichts schön zu reden. Da brauchen wir dann auch nicht mit Humanismus und falschem Mitleid kommen, ja, die wussten es ja nicht, die Armen. Wie auch immer. Nein, unser Auftrag ist, Gottes Wort zu verkünden, zu leben, ihn zu verehren, zu loben, zu preisen. Und die Menschen werden ihn erkennen. Und sie treffen ihre Entscheidung. Jeder, jeden Tag neu. Sie treffen ihre Entscheidung. Aber über allem herrscht Gott. Erhebt den Herrn, unseren Gott, fallt nieder zum Berge seiner Heiligkeit, denn heilig ist unser Gott. Er herrscht. Er herrscht. Er sitzt auf dem Thron. Nehme ich das mit, auch heute Nachmittag, heute Abend, wenn ich ins Bett gehe, morgen, wenn der Montag kommt, freuen wir uns auf Montag und sagen, Herr, du herrschst. Du hast das Sagen. Du herrschst auf dem Thron. Souverän herrschst du, haben wir gesungen. Auch in meinem Leben. Über alle Umstände. Und Gott gibt mir die Kraft für diesen Tag. Und jeden Tag neu, Gott gibt mir die Kraft für den Dienstag und für den Mittwoch. Und auch da herrschst du. Und du thronst und hast das Sagen. Auch an diesem Tag. Über meine Familie. Über mein Umfeld. Über die Nachbarschaft. Über diesen Ort. Gott, du herrschst. Rufe ich das aus? Rufe ich das aus? Rufe ich das aus? Oder meine Gefühle, meine Umstände, Zufall, Glück, Schicksal, Trauer, Krankheit, Not, Elend. Was rufe ich aus mit meinen Worten? Wen bekenne ich? Unabhängig davon, klar, du kannst ausrufen, was du willst. Es ändert nichts abschließend an dieser Tatsache, dass Gott regiert. Gott regiert. Denn wir werden ihm die Herrschaft niemals entreißen. Aber es ändert etwas total in meinem Leben, zu wissen, auf wen ich blicke. Dass Gott der Herrscher. Und lieber Vater im Himmel, du regierst auf deinem Thron. Du herrschst in alle Ewigkeit. Und ich bitte dich darum, erfülle unser Herz, auch mein Herz, mit diesem Bewusstsein, dass du Herrscher bist, dass du das Sagen hast, dass du der Erste und der Letzte bist, Alpha und Omega, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du sprichst und es geschieht und alles, was du, steht im Psalm 33 und 35, was du sagst, das geschieht zu deiner Ehre. Das geschieht auch in unserem Leben. Wir richten unseren Blick auf dich und erheben dich und machen dich groß. Erfülle unser Herz mit diesem Bewusstsein. Erfülle unser Herz mit diesem deinem Geist. Erfülle unser Herz mit dieser deiner Freude. In Jesu Namen. Amen.